das Lesen der anderen.
Und da geht's heute um das Heft Popkultur und Kritik. Das kommt zweimal jährlich raus, ein dickes Heft, in dem Kulturwissenschaftlerinnen aus popkultureller Perspektive die Gegenwart sezieren. Da geht's eben um die wichtigsten Tendenzen der aktuellen Popkultur in den Bereichen von Mode, Musik, Politik und Ökonomie, aber auch Internet und Fernsehen, Literatur und Kunst. Und mir zugeschaltet ist Anne-Kathrin Kohut, Redakteurin bei Popkultur und Kritik. Guten Tag, Frau Kohut.
Guten Tag.
Ich habe das Heft im Netz betrachtet und da ist die große Mickey Maus auf dem Cover. Was hat denn die Mickey Maus sozusagen mit den aktuellen Tagen, die wir verleben, gerade zu tun?
Eine gute Frage. Das Foto ist entstanden, interessanterweise oder zufälligerweise habe ich dieses Foto gemacht, was nicht so oft vorkommt. Aber das Foto ist entstanden letztes Jahr in New York tatsächlich. Insofern gibt es nicht unbedingt eine direkte Verbindung zu den heutigen Tagen, aber man kann es jetzt als so eine Art nostalgisches Relikt, ja genau, als ein Sehnsuchtsfoto betrachten durchaus. Aber natürlich sollen diese Fotos, diese Coverfotos unserer Zeitschrift immer schon mal einen Hinweis darauf geben, worum es geht, nämlich um populäre Kultur und nicht, das wird oft missverstanden, nur um Popmusik, sondern um alles, was unseren Alltag, unsere Massenkultur irgendwie beinhaltet und beeinflusst.
Ja, und jetzt geht es eben in der aktuellen Ausgabe um TikTok unter anderem und um Foodporn. Lassen Sie uns diese beiden Themen mal rausgreifen und zuerst über TikTok sprechen. Das ist also die App, das soziale Medium, das unter Kindern und Jugendlichen, man kann sagen, grassiert, würden wahrscheinlich die Eltern sagen.
Genau. Ja.
Und in dem Text wird das verglichen mit den 1990er Jahren und der Wahrnehmung von MTV und Viva, den damals ja ganz neuen Musiksendern. Mhm. Was stellt Ihre Autorin da für Gemeinsamkeiten fest?
Ja, unsere Autorin Miriam C. macht diesen Vergleich, um zu zeigen, dass es eigentlich im Musikfernsehen, dazu zählt sie TikTok offenbar auch in einer gewissen Art und Weise, immer schon darum ging, ein Forum für Teenager und vielleicht dann auch noch Twins sozusagen darzustellen. Also ein Ort zu sein, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann und was eben damals natürlich auch unüblich war für das Fernsehen, wo man auch mitreden kann. Und sie nennt da eben eine Sendung interaktiv von Viva, wo natürlich die ganze Sendung sich nur darum gedreht hat, Anrufe von ZuschauerInnen entgegenzunehmen und diese dann quasi zu diskutieren und mit denen zu sprechen. Eine andere Sendung, die mir jetzt aus meiner Erinnerung noch in den Kopf gekommen ist, war Get the Clip bei MTV, wo man mit SMS-Nachrichten sozusagen Botschaften in die Welt hinausschicken kann. Und interessant finde ich, als ich über dieses Beispiel nachgedacht habe, dass man damals sich seiner Mitbestimmung sozusagen und seiner Möglichkeit mitzureden gar nicht so bewusst war. Denn die meisten Botschaften und Themen waren dann im Endeffekt Fanbekenntnisse, also ich liebe Britney Spears oder sowas, oder eben Grußbotschaften, ich grüße Max S. etc. Also das ist schon ein ganz interessanter Vergleich.
Mhm. Was sind denn die Grundprinzipien von TikTok? Hermetik und Geschwindigkeit, ist es so?
Ja, ich würde schon sagen. Ich muss ja gestehen, ich musste mich selber erst so ein bisschen einsehen. Ich gehöre zu denjenigen, die Miriam C. ja auch explizit ausgeschlossen hat, letztlich als NutzerInnen aus dieser Plattform, nämlich alle über 30-Jährigen. Ne, dafür ist sie offenbar nicht gemacht oder all diejenigen haben Probleme damit. Das geht mir vielleicht ganz ähnlich. Ja, was man da sieht, ist sind Videos, vor allem ganz kurze Sequenzen, wo Nutzerinnen audiovisuelle Interpretationen, kann man sagen, von kurzen Sequenzen aus Musikstücken geben. Und das kann natürlich mal in Form einer Choreografie sein, das kann mal in Form einer Challenge sein. Und sehr oft, das ist zumindest meine Beobachtung, sind das kleine Sketche, die dann durchaus auch sehr kreativ sind.
Mhm. Also TikTok hat Einfluss, kulturellen Einfluss auf die Musikindustrie.
Auf jeden Fall. Also da würde unsere Autorin sogar so weit gehen und sagen, TikTok hat sowohl natürlich die Art verändert, wie wir Musik rezipieren, nämlich immer natürlich schon mit dem Gedanken daran, wie kann ich das selber interpretieren? Wie kann ich jetzt zu dieser Musik oder aus dieser Musik etwas machen? Wie kann ich sie fortführen? Sie hat sie aber auch verändert in der Produktion. Also Musik, lässt sich offenbar auch schon durch Zahlen beweisen, ist viel kürzer geworden, Musiktitel einzelne. Also ich glaube, im Durchschnitt hat sie gesagt, es ist um 20 Sekunden gesunken und tatsächlich muss natürlich dann die Musik auch anders komponiert werden. Das heißt, sie muss viel pointierter sein, sie muss so eingeteilt sein, dass immer ja, rhythmische Loops entstehen und Beats, auf die man dann eben hin eine bestimmte Choreografie entwickeln kann. Ja, kurz gesagt, sie muss memfähig sein. Also sie muss irgendwie so einen Kick-off-Moment geben, dass Leute Lust bekommen, zu dieser Musik zu tanzen oder zu dieser Musik einen Sketch zu machen, etc.
Der zweite Text, den wir lesen wollen, sozusagen gemeinsam, der ist von Ramon Reichert. Er schreibt über Foodporn, also das Digitale zur Schaustellen des eigenen Gourmet-Faktors. Phone eats first. Also erst macht man das Bild mit dem Smartphone, dann verschickt man das und dann isst man erst. Wie schaut er auf dieses Phänomen?
Also er stellt es erstmal fest, dass das jetzt so ist und versucht vor allem, sich verschiedene Studien, insbesondere soziologische Studien, anzusehen, die nun versuchen, anhand dieser Bilder und natürlich auch alle ihrer Paratexte, das heißt die Kommentare, die Hashtags und so weiter, wie diese Studien versuchen, anhand dieser Bilder ja etwas über unsere Essgewohnheiten zum Beispiel auszusagen, aber natürlich auch noch sehr viel mehr über ja auch soziales Leben, aber natürlich auch über Geschlechterrollen zum Beispiel.
Inwiefern?
Natürlich einerseits sagt er erstmal, in der Soziologie herrscht offenbar mittlerweile der Konsens, dass diese Bilder überhaupt repräsentativ sind oder alles das, was wir unter Hashtags wie zum Beispiel Foodporn sehen auf Instagram, bildet offenbar einen gesellschaftlichen Querschnitt ab, der sich untersuchen lässt und diesen untersucht man dann auch mit Hilfe von meistens natürlich Big Data. Das heißt, in mehr oder weniger quantitativen Analysen wird dann großflächig ausgewertet, welche Texte, Kommentare, Bilder erscheinen unter dem Hashtag Foodporn zum Beispiel. Das ist eben einer, den er eben heranzieht. Und da stellt man eben fest, gut, bei Foodporn, da kommen zum Beispiel überwiegend, ja, kommt überwiegend ungesundes Essen, wenn auch hin und wieder gesundes Essen kommt. Und darüber kann man vielleicht lernen oder weiter analysieren, in welchen Milieus das jeweils stattfindet und so weiter und so fort. Und er zeigt eben anhand einiger Beispiele, wie diese soziologische Forschung sich ja mit diesen Bildern und mit diesen Hashtags auseinandersetzt, kritisiert die aber auch an vielen Stellen und sagt eben, ja gut, man kann sich einen Hashtag angucken, aber wie verhält sich jetzt zum Beispiel, ne, so ein internationaler Hashtag ja zu einem regionalen Ernährungs- oder Konsumverhalten. Also er setzt sich einfach mal kritisch mit diesen einzelnen Positionen auseinander.
Also in jedem Fall ist Foodporn für Sozialwissenschaftlerinnen eine Fundgrube für die Alltagsforschung. Und das ist nachzulesen in der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Anne-Kathrin Kohut ist Redakteurin dort. Und ich danke Ihnen, dass Sie mit mir über die Frühjahrsausgabe gesprochen haben, Frau Kohut.
Ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Tschüss.